Der 360-Grad-Podcast. Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser.
Ja, eine Zeit lang war nichts von uns zu hören. Bei den Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser im 360-Grad-Podcast. Das ändert sich heute. Ich bin ausnahmsweise mal wieder alleine. Nils Dehne, der Mithost, hat gerade keine Zeit. Aber das macht gar nichts, weil ein anderes Mitglied der Geschäftsführung ist heute im Podcast. Sonja Rüger, ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich hier sein darf heute, Steffen, mit dir. In meiner nicht ganz, aber fast Podcast-Premiere.
Okay, also einmal bist du schon vorher, ja wir hatten das schon lange überlegt oder ein paar Tage, weil wir sind ja eine Zeit lang jetzt schon zusammen in der EKK unterwegs. Nils hat hier schon viel in diesem Podcast dazu erzählt, wie er sich eigentlich diese Reise, auf der wir uns gerade befinden, was er dazu denkt. Mit dir haben wir darüber hier noch nicht gesprochen, aber du bist Richtig. Eine prägende Figur. Du hast dich auch bewusst für diesen Schritt entschieden und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Aber erstmal fangen wir mit dir an. Du bist eigentlich von Haus aus, hast du mit Krankenhaus relativ wenig zu tun, ne? Du bist Physikerin.
Ich bin Physikerin, ganz genau. Mit Krankenhaus nichts zu tun? Ja, also ich habe jetzt schon länger mit Krankenhaus zu tun, aber ganz ursprünglich habe ich mal Physik studiert, habe einen Master in Physik gemacht und war auch so weit weg vom Krankenhaus, wie man sich das irgendwie vorstellen kann. Also ich hatte keinerlei Berührungspunkte.
Eltern auch nicht?
Doch, in der Tat, genauso wollte ich gerade sagen. Also mein Vater ist Unfallchirurg und war lange in einem kommunalen Krankenhaus in Nürnberg tätig. Hat okay. War da leitender Oberarzt der Unfallchirurgie. Das heißt, ja, Berührung, ja. Und in der Tat habe ich immer so ein bisschen mit dem Thema Medizin geliebäugelt.
Ja.
Ich habe auch mal die Idee gehabt, parallel zu meinem Physikstudium noch Medizin dazu zu studieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist damals dann an meinem NC gescheitert.
Mhm.
Und ich glaube, es war gar nicht so schlecht, weil ich weiß nicht,
für uns, ne?
Ich weiß nicht, ob ich eine gute Ärztin geworden wäre.
Ja, und ob du dann den Weg vielleicht aus der Medizin ins Management und dann ja auch zu uns gefunden hättest.
Genau.
Aber wie hast du dann den Weg, also der erste Versuch oder der, ja, wie viel da auch immer, in Richtung Medizin, Krankenhaus, Gesundheitsversorgung zu gehen, hat nicht geklappt. Aber wann hat das funktioniert? Wie ist es gekommen?
Ja, mir war in meinem Physikstudium war mir relativ schnell klar, dass ich nicht für die Wissenschaft gemacht bin.
Mhm.
Ja, also ich habe zwar damals in der Tat auch wieder in Richtung Medizin geforscht. Ich habe meine Masterthesis geschrieben über die Fokussierung von Röntgenstrahlen in polykapillaren Linsen, um damit Krebszellen zu zerstören.
Okay.
Also ein Medizintechnik-Thema, aber wer ein bisschen Erfahrung hat mit Wissenschaft, weiß, dass es so weit weg ist von jeglichem wirklichen Einsatz und wirklich ja jeder Anwendung,
ja.
Dass man da halt wirklich im Labor steht und mikrometerweise diese polykapillaren Linsen hin und her schiebt und irgendwelche Energien dabei misst.
Du wolltest ein bisschen was Praktischeres.
Ganz genau. Mir war da relativ schnell klar, also Wissenschaftskarriere wird es für mich nicht. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut. Ehrlich gesagt, damals im Physikstudium hat man noch keine Berührungspunkte gehabt in die Wirtschaft. Ich hatte keine Ahnung, was es eigentlich gibt, was es für Unternehmen gibt, was eigentlich ein Unternehmen so genau macht, welche Bereiche es im Unternehmen gibt. Und bin dann über verschiedene kleinere Stationen, ich habe dann in einem Startup gearbeitet, im Maschinenbau und Anlagebetrieb, habe da viele Supply Chain Themen gemacht und bin da auf das Thema Beratung gestoßen.
Mhm.
Und fand so die Idee eigentlich ganz spannend, in die Beratung mal 2 Jahre zu gehen, mir mal anzugucken, was gibt es eigentlich, was für Unternehmen gibt es, was sind da die Schwerpunkte, was müssen die optimieren, was wollen die optimieren. Und das habe ich dann gemacht. Bin dann zu BCG gegangen und aus den 2 Jahren wurde dann relativ schnell recht lange Zeit. Bin da aber, wie es so immer der Zufall auch ist, bin dann relativ schnell auch mit dem Gesundheitswesen in Berührung gekommen.
Wie?
Ich habe ein Projekt begleitet, das war eine Due Diligence, da wollte ein großes Pharmaunternehmen einen Teilbereich eines anderen Pharmaunternehmen kaufen in der Tiergesundheit.
Mhm. Okay.
Und da war ich dann plötzlich Experte für Hühnerimpfstoffe. Und war dann relativ lange auch bei dem Pharmaunternehmen, habe da viele Projekte gemacht bei dem Pharmaunternehmen, unter anderem eine Hühnchenimpfstoffstrategie entwickelt.
Ja.
Was super spannend war und was dann so ein bisschen mein Eintritt in das Thema Gesundheitswesen und Pharma, eben sehr stark mit Pharmafokus damals war.
Ja, okay. Aber ist noch ein bisschen weit oder scheint mir jetzt erstmal noch ein Weg in Richtung Krankenhaus zu sein?
Ja, in der Tat. In der Beratung ist es so, wenn du einmal irgendwie in eine Richtung gegangen bist, dass du oftmals dann immer mehr Themen und immer ähnliche Themen oder Themen in einer ähnlichen Branche machst. Mhm. Und ich habe dann immer mehr Gesundheitsthemen gemacht, also viel eben Pharmabereich, ein bisschen Medtech dabei. Und dann eben wirklich auch so über Umwege und über Beziehungen. Ich habe damals den Axel Fischer kennengelernt in der Beratung, der ja dann Geschäftsführer in der Münchenklinik geworden ist. Und über die Connection habe ich angefangen, auch bei BCG Krankenhausprojekte zu machen und war dann wirklich mit BCG in der Münchenklinik in einem Sanierungsprojekt.
Okay.
Typisch als Beratungsprojekt.
Ja. Und dann bist du auch bei den Münchenkliniken gelandet.
Da bin ich dann quasi auch geblieben. Also so dieser typische Weg vom Berater irgendwann zum Kunden zu wechseln.
Als was bist du dann da eingestiegen?
Ich habe die Leitung der Unternehmensentwicklung übernommen. Also als ich angefangen habe dort, war das noch sehr stark geprägt von dem Sanierungskonzept, das die Münchenklinik aufgesetzt hatte, aber hatte sehr große auch medizinstrategische Bestandteile. Das heißt, wir haben immer Zentralisierung von Abteilungen, Zentralisierung, Apotheke hatten wir immer da im Medizinkonzept definiert. Später dann Ambulantisierungsthemen und so weiter. Und als dann das Krankenhauszukunftsgesetz kam, habe ich sämtliche Digitalisierungsthemen in der Münchenklinik mit übernommen. Mhm. Und war dann insgesamt ein Jahr auf Projekt in der Münchenklinik und dann noch 4 Jahre.
Okay, und hast da die Inside-Perspektive eines Großkrankenhauses?
Mit allen Vor- und Nachteilen, ja, aber genau. Hab da quasi wirklich einmal ganz tief Krankenhausluft geschnuppert.
Ja.
Und war da in der Unternehmensentwicklung natürlich auch total tief hatte ich Einblicke in alle möglichen Themen im Krankenhaus. Ja. Mir war das immer super wichtig, dass ich auch eng an wirklich den klinischen Prozessen dran bin. Ja, das heißt, ich war total viel in der Klinik, ich war viel im OP, ich war viel auf den Stationen, ich habe Praktikum gemacht in der Notaufnahme, im OP, in der Intensivstation, einfach um irgendwie ganz viel zu sehen.
Wenn ich das mal kurz sagen darf, eine spannende, aber auch privilegierte Situation, oder? Dass du da so einsteigen konntest? Also ich finde das ja...
Total, ja, also war total spannend. Ich finde es ganz wichtig, eben dieses oftmals Elfenbeinturm der Verwaltung zu verlassen und eben zu gucken, diese ganzen Themen, die wir jetzt hier anstoßen, was wir gerade alles machen wollen, auch hier ehrlich gesagt, was wir diskutieren an innovativen Ideen und so weiter, wo sind denn die Anwender dabei und wie können wir die denn mitnehmen? Und das war was ich da irgendwie ganz gut so das Bindeglied sein konnte.
Ja. Und was du wahrscheinlich jetzt auch immer wieder abrufen kannst, ne? Also, dass du da Momente so rekapitulierst, so, was ist in der Situation jetzt wirklich die Fragestellung, vor der die da stehen? Matcht das überhaupt mit dem, worüber wir uns gerade Gedanken machen?
Ganz genau. Bis dahin, dass ich eben irgendwie noch einen guten Kontakt zu vielen Chefärzten auch aus der Münchenklinik habe, wo ich dann mal anrufe und sage, Moment mal, sag mal, kannst du mir noch mal kurz erklären, wäre sowas für dich sinnvoll? Bringt dir das was? Wie würdest du das einsetzen?
Also ein schnell Reality-Proof sozusagen.
Ne? Ja.
Okay, 4 Jahre Münchenklinik.
Ja.
Dann?
Bin ich raus aus dem Krankenhaus, bin zu Corian Deutschland GmbH, mit der Idee eigentlich, dort ein medizinisches Portfolio aufzubauen. Also ich bin die Geschäftsführung von Corian Deutschland. Corian ist ein französischer Pflegekonzern, börsennotiert in Frankreich, in den anderen europäischen Ländern sehr viel diverser als in Deutschland. Mhm. Das heißt, in den anderen Ländern haben die MVZ-Strukturen, haben die psychosomatische Kliniken, in Italien wirklich ein ganzes Kliniknetzwerk und Frankreich. In Deutschland 90% des Business ist stationäre Altenpflege. Und die Idee war eben in Deutschland diese Diversifizierung voranzutreiben, okay, die es in anderen Ländern
schon
gibt. Und das war meine Aufgabe.
Ja, aber du bist ja nicht so ganz lange geblieben. Ne?
Nee, ich bin nicht lange geblieben. Wer sich so ein bisschen in der Pflege auskennt, weiß, dass die letzten Jahre in der Pflege nicht einfach waren.
Ja.
Und das hat natürlich auch Corian getroffen. Also einerseits durch in der Post-Corona-Zeit, dann mit Ukraine-Krise, mit den hohen Krediten, mit den Schwierigkeiten, die es dann auch in so Neubauprojekten gab. Aber auch in der Refinanzierung hat sich einiges geändert in der stationären Pflege, wodurch alle stationären Pflegeanbieter wirklich kurz vor knapp standen und kurz vor der Insolvenz standen und ganz viele Pflegeanbieter auch insolvent gegangen sind.
Vielleicht kurz einmal, wir haben gerade einen Gong gehört. Ja. Wir sind auf dem DRG-Forum und sind mit dem Podcast mobil auf dem EKK-Plus-Stand und darum sind hier auch so ein bisschen Hintergrundgeräusche immer mal wieder zu hören. Ja, aber ich habe dich unterbrochen.
Und klar, ja, wenn es einem Unternehmen schlecht geht, dann gibt es da keine Investitionsmöglichkeiten. Ja. Und dann war das Geld einfach auch nicht da. Ich muss sagen, es war trotzdem eine super spannende Zeit, weil die Geschäftsführerin von Clariane, eben die Muttergesellschaft in Frankreich, hat relativ schnell erkannt, so, ach ja, die Sonja kommt ja aus der Beratung, ach, die kann ja auch sanieren. Und ich habe da dann die letzten 2 Jahre bei Corian wirklich die Gesamtverantwortung für unsere Restrukturierung gehabt und habe da jetzt ein riesen Sanierungsprojekt aufgesetzt und habe da 2 Jahre lang wirklich saniert.
Wann hast du denn davon erfahren, dass es sowas wie die EKK Plus gibt?
Über Nils habe ich das erfahren. Und zwar, da muss ich noch ein bisschen ausholen, weil Nils und ich haben sehr eng zusammengearbeitet, als ich in der München-Klinik war.
Mhm. Nils Dehne, das Nils vielleicht Dehne. Für die, die nicht so drin sind. Nils genau. Dehne, der Nils Mitgeschäftsführer der EKK Plus.
Ich war damals im Expertenbeirat der AKG.
Ja.
Und habe da eben mit Nils dann eng zusammengearbeitet an genauso Themen, wie wir jetzt in der EKK vorantreiben, weil uns hat beide dieser Umstand beschäftigt, dass jedes kommunales Krankenhaus bei so vielen Themen das Rad neu erfindet, jeden Tag. Und wir jetzt gesagt haben, das darf es eigentlich nicht geben, sondern wie können wir es schaffen, dass wir stärker Synergien zwischen den Krankenhäusern schaffen und dass wir einen Wissensaustausch zwischen den Krankenhäusern schaffen oder eben auch Sachen einmal entwickeln und dann allen Krankenhäusern zur Verfügung stehen.
Mhm.
Und das hatten wir damals in der AKG entwickelt. Da hatte ich noch gar keine Ahnung, dass es eine EKK gibt,
ja,
ehrlich gesagt.
Aber die Idee der Skalierbarkeit,
ganz genau,
das hat euch angefixt.
Ganz genau. Und wir haben damals diese Idee dann auch gepitcht. Wir haben die Idee gepitcht vor dem AKG-Vorstand, der das cool fand. Und die Frage war dann eigentlich nur, und wie können wir so eine Idee realisieren? Weil die AKG als Verein kann jetzt nicht... Hat seine Begrenztheiten. Es geht immer darum, wie können wir alle mitnehmen. Und du weißt, bei solchen Themen, du kriegst nie alle mitgenommen. Und hat natürlich auch Schwierigkeiten mit einer Gewinnabsicht, wenn man plötzlich sagt, wir nehmen jetzt Geld für eine Dienstleistung, die wir gründen. Ja.
Ganz kurzer Einschub. Es gibt die AKG-DNA, einen anderen Podcast. Da wird das Thema von dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Dr. Bracht, das 18-Ändertum innerhalb der AKG, auch angesprochen. Vielleicht mal ein kleiner Tipp.
Ja, spannend.
Also was für Hindernisse und Hürden es dann da gibt, um diese Synergien tatsächlich ausschöpfen zu können. Aber ihr habt gepitcht, ihr habt das vorgestellt und grundsätzlich
genau,
Begeisterung.
Genau, mit dem Fragezeichen dran und wie können wir das denn machen? Wie soll denn
wie
das
gehen?
Ja,
wie geht das?
Und dann war ich ja ehrlich gesagt raus, ja, dadurch, dass ich dann bei Corian war.
Achso, dann hast du gewechselt.
Genau, war ich bei Corian und jetzt war es mir bei Corian auch nicht langweilig. Also auch wenn mein Herzblut irgendwie noch im kommunalen Krankenhaus lag, war das nicht so, als hätte ich das jetzt irgendwie weiter mitverfolgt, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwann ruft mich Nils Dehne an und sagt, Sonja, wir machen das jetzt. Und vielleicht machen wir es ein bisschen anders, als wir es uns überlegt haben, aber wir machen das jetzt. Und lass uns mal überlegen, wie wir es machen.
Okay. Und dann kam schon der Name EKK ins Spiel?
Ja, genau.
Oder?
Damit kam dann ehrlich gesagt Nils an, der gesagt hat, naja, Sonja, wenn wir über Synergien im Krankenhaus reden, dann ist doch der Produkteinkauf der erste Schritt, um Synergien zu kreieren.
Und das gibt's schon.
Und das gibt's schon, genau. Und nicht nur das, sondern in der EKK sind wir schon die ersten Schritte gegangen in Richtung, was gibt es noch an zusätzlichen Dienstleistungen und an zusätzlichen Synergien, die wir kreieren können.
Mhm.
Mit zum Beispiel Berichtswesen über das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Ist ja so ein ganz typisches Beispiel. Machst du einmal zentral und stellst es allen zur Verfügung. Dann muss nicht jeder sich damit beschäftigen, weil es für die meisten ja ein absolut leidiges Thema ist.
Und das hat euch dann...
Das hat natürlich bei mir dann ganz gut gepasst, weil mir klar war, dass Sanierung in der stationären Pflege auch endlich ist. Das ist ein Sanierungsprojekt, das ist abgeschlossen.
Ja, also deine bisherige Tätigkeit.
Genau, und das war für mich dann eigentlich auch ein ganz guter Zeitpunkt. Ich konnte mir nicht vorstellen, stationäre Pflege, also Management in der stationären Pflege zu machen, ohne eben diese Entwicklungsmöglichkeiten in medizinische Richtung, weil dazu hängt mein Herz einfach zu sehr an der Medizin und dann an den Klinikgeschäft. Und darum hat es so vom Zeitpunkt ganz gut gepasst.
Und inhaltlich sowieso.
Das inhaltlich war ja sowieso, weil es ja unsere absolute gemeinsame Vision war. Und dann sind Nils und ich zum Vorstand der EKK und haben denen unser Konzept vorgestellt und haben unsere Vision vorgestellt, unser Konzept vorgestellt und haben gesagt, okay, und wir glauben, wir können das möglich machen. Und das Gesundheitswesen auf den Kopf stellen, neu denken und machen das gemeinsam mit der EKK.
Du bist jetzt wie lange dabei? Im Herbst vergangenen Jahres?
Dezember. 24,
im Dezember sogar. Also ja, noch gar nicht so ungefähr 100 Tage.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, also wir sagen jetzt mal 100 Tage. Wie nimmst du die EKK Plus in dieser Zeit wahr?
Das hat sich bei mir über die Zeit, über die 3 Monate, die es jetzt sind, auch immer wieder gewandelt.
Ja. Ja?
So der erste Eindruck, der nächste Eindruck, wo wir jetzt stehen. Ich glaube, wir haben eine super Grundlage. Also wir sind gut aufgestellt, wir in dem Bereich Einkauf, wir haben Expertise und wirklich auch eine Kompetenz im Markt. Wir sind, was das Thema Daten angeht, in einer absolut privilegierten Lage von den Daten, die wir haben. Mhm. Ich glaube, wir machen aus unserer Sicht, aus meiner Sicht noch zu wenig damit.
Mhm.
Aber die Grundlagen, und das ist ja schon mal wichtig, sind auf jeden Fall da.
Kannst du das an einem Beispiel mal verdeutlichen, was du da genau meinst?
Naja, also wenn ich zurückdenke an meine Zeit in der München-Klinik, wie es ja wahrscheinlich in ganz vielen Krankenhäusern ist, dann gibt es Berater, die kommen rein zur Sachkostensteuerung. Die bringen dann irgendwelche Benchmarks mit, die analysieren dann die Sachkosten, die angefallen sind, gucken sich Verbrauchsdaten an, vergleichen das mit den 21er-Datensätzen. Und man bezahlt teuer für einen Benchmark und für eine Einschätzung und für eine Einordnung. Wir in der EKK sind in der privilegierten Lage und auch unsere Mitgliedshäuser eigentlich sind in der privilegierten Lage, dass sie diesen Benchmark ja haben. Wir haben diese Daten alle zusammengeführt. Jedes Klinikum hat einerseits natürlich seine Einkaufsdaten liegen bei uns vor. Wir haben andererseits von ganz vielen Kliniken die MAVI-Daten dazu gespielt. Das heißt, wir haben die Verbrauchssteuerung. Und wir haben von einigen Krankenhäusern noch die 21er-Datensätze, was uns in die Lage versetzt, aber natürlich vor allem für den Vorteil der Kliniken, da Benchmarks einfach selber zu machen mit den Daten, die wir haben. Wir sind aber im Moment noch an dem Punkt, dass für die meisten einfach viel zu komplex ist und dass es so viele Möglichkeiten gibt. Wir das aber noch nicht geschafft haben, in der EKK so zu strukturieren, dass die Kliniken da wirklich mit einem Klick einen Mehrwert sehen
Okay.
und auch einen Mehrwert von haben.
Ja, also wir müssen eine komplexe Struktur zusammenführen und vereinfachen eigentlich.
Absolut, absolut. Und ich glaube, wir müssen viel besser kommunizieren. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Wir haben super motivierte Kollegen bei der EKK, die echt viel Wissen haben, viel Expertise haben. Und ganz viel Wissen ist in deren Köpfe.
Mhm.
Und wir schaffen es, glaube ich, noch nicht systematisch, dieses Wissen auch zu vermitteln.
Mhm.
Was ist eigentlich möglich? Was haben wir eigentlich auch in der EKK schon an Angeboten? Wir haben echt coole Angebote.
Auch untereinander, ne?
Absolut, absolut. Also ich glaube, ich bin jetzt auch nach den 3 Monaten noch nicht in der Lage, alle unsere Angebote zu benennen, weil ich sie teilweise einfach noch nicht kenne.
Okay.
Ich glaube aber
du bist sicher, dass sie da sind?
Es sind ganz viele da. Ich glaube nicht, dass ich schon alle entdeckt habe.
Ja.
Ich glaube aber auch, keiner unserer Mitarbeiter ist in der Lage, wirklich alle Angebote zu benennen.
Ja.
Und unsere Mitgliedseinrichtungen natürlich gar nicht.
Dann erst recht nicht.
Ich höre ganz oft so, ach krass, das habt ihr auch? Oder es kommen, ich spreche mit Mitgliedseinrichtungen, die dann sagen, ja, ihr müsstet mal das und das machen. Und so, haben wir. Ja.
Machen wir schon.
Kannst du meinen Kollegen anrufen. Ach echt? Wusste ich gar nicht. Mhm. Wo kommuniziert denn das? Ich glaube, das ist noch ein ganz großer, darum ist ja schön, dass du hier auch mit an Bord bist.
Ja, ne? Ja. Ich wollte schon gerade anfangen, die Liste zu machen von den Themen, die du schon da so identifiziert hast, die dieses Aha-Erlebnis dann auslöst oder wo man dann so denkt, so, ui, nee, wirklich? Da sind wir schon, ja, also da bin ich auch gespannt drauf, aber es ist natürlich so viel und es ist eben auch an der Stelle komplex, ne? So
nehme ich das wahr. Es ist komplex, genau. Und ich glaube, ein ganz großer Mehrwert, den wir schon schaffen können, ist das Wissen, was wir haben, einmal in der EKK, aber andererseits auch, was wir in den Mitgliedseinrichtungen haben, das den anderen verfügbar zu machen. So eine Art Wissensmanagement. Ja? Wer weiß eigentlich was?
Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückgehen zu dieser Datenauswertung, weil Daten sind ja eigentlich das Gold unserer Zeit.
Ja.
Kannst du mir das noch mal als Laien, ich bin ja ein dummer Journalist, verdeutlichen, was für einen konkreten Mehrwert ein Haus heben könnte aus den Daten, die wir eigentlich haben, die wir ein bisschen geschickter aufbereiten, was da an konkretem Benefit ankommen könnte? Ein konstruiertes Beispiel.
Wir nehmen mal ein Beispiel Herzschrittmacher. Das ist ja zum Beispiel, das ist ziemlich ausgelutscht. Das heißt, ich glaube, Herzschrittmacher wurden in den letzten 10 Jahren echt viel optimiert. Aber weil es eben ein so anschauliches Beispiel ist, auch ganz schön als Beispiel. Es gibt unterschiedliche Klassen von Herzschrittmachern. Sagen wir mal, es gibt den Porsche der Herzschrittmacher und es gibt den VW Golf der Herzschrittmacher. Und Die Idealsteuerung wäre, du setzt 80% den Standard-Herzschrittmacher an, den VW Golf, der ist für die meisten Patienten absolut passend und ausreichend. Und bei besonderen Patienten, jüngeren Patienten, sportlich aktiveren etc. setzt du den anderen ein. Ist das so in deiner Klinik heute? Hast du die meisten Geschäftsführer, im Herzschrittmacherbereich wahrscheinlich jetzt schon, aber viele, würde ich sagen, haben gar keine Transparenz darüber.
Die können doch ihren Klinikleiter fragen.
Genau. Aber der braucht auch wieder Daten, um reinzugucken. Und dann sind wir relativ schnell an dem Punkt, wo wir sagen, was ist denn eigentlich eine richtige Steuerung? Was ist denn eigentlich im Durchschnitt? Ist das 20% der Porsche oder sind das 25%
der Porsche? Wie machen das andere?
Und dann kommst du an den Punkt, wie macht denn das eigentlich die Klinik nebenan? Mhm. Die vielleicht ein vergleichbares Produktportfolio hat, die ein vergleichbares Leistungsspektrum hat. Wie machen die das eigentlich? Weil das ja auch uns ermöglicht, auch in ein Best-Practice-Sharing zu gehen.
Mhm.
Oder sagen wir mal, wir können über so banale Themen, wir hatten es jetzt gerade mit Handschuhen. Wir haben in der Corona-Zeit gelernt, dass es gar nicht so schlimm ist, die Handschuhe umzustellen.
Mhm.
Auch das geht. Hatte man davor nicht gedacht. Aber auch das geht. Und dann haben wir in 3 Kliniken, wurden jetzt die Handschuhe umgestellt und die haben ein Potenzial daraus gehoben und die ersten Tests und das erste Feedback von anderen ist durchaus anwendbar, ja? Also
ja.
Können wir mitarbeiten mit den Handschuhen. Genau sowas ermöglicht es dann, in die Daten reinzugehen und auf ein Klinikum zuzugehen, was noch nicht umgestellt hat und sagen, guck mal, in den 3 Kliniken haben wir gerade die Handschuhe umgestellt. Das war ein Potenzial von 30.000 Euro, 40.000 Euro, die wir da heben konnten. Guck mal, wäre doch für dich das Potenzial X könntest du auch in deiner Klinik heben durch so einen relativ einfachen...
Mhm. Und das lässt sich halt auf ganz, ganz viele andere Bereiche übertragen.
Genau, ganz genau. Und dieser Punkt, wir vergleichen uns und wir benchmarken uns, das ist ja das, was in vielen Krankenhäusern einfach fehlt. Ja, woher soll ich denn das Wissen nehmen? Ich rede mal mit jemandem über ein spezifisches Thema. Aber dieses systematische Benchmarking ermöglichen dir natürlich nur die Daten.
Ich würde das mal zusammenfassen unter der Überschrift Transparenz.
Ja.
Passt auch so ein bisschen zu dem, was du vorhin angesprochen hast, dass wir selber manchmal gar nicht so genau wissen, wie gut wir sind. Auch da Transparenz herstellen. Ist das für dich, du sagst spontan ja?
Total. Ich finde, das ist super wichtig. Und zwar nicht nur auf Preise und Mengen, sondern ich glaube auch Transparenz über... Hey, wir hatten schon mal eine Software XY eingeführt. Und hey, wie hast du es denn gemacht? Das heißt, diese Transparenz, wenn ich weiß, wer denn an dem gleichen Thema schon gearbeitet hat, mit welchem Ergebnis, kann ich ja viel leichter auf den zugehen und kann irgendwie auch Best Practices austauschen. Und das war also, ehrlich gesagt, ein Thema, das mich in der München-Klinik damals umgetrieben hat, ist beim KZG, die ganzen Digitalisierungsprojekte. Wie viel Zeit ich damit verloren habe, von null anzufangen, Datenschutzvereinbarungen mit unseren externen Anwälten zu verhandeln, habe ich 3 Monate lang rumverhandelt.
Mhm.
Dann musst du ein Löschkonzept verhandeln. Dann überlegst du dir, wie die Daten wo gespeichert werden. Was ist ein Datenflusskonzept?
Und das Jahr ist um.
Und das Jahr ist um. Und du hast unendlich Geld für irgendwelche Berater ausgegeben.
Und Zeit verloren, in der du schon die Innovation irgendwie hättest an den Start bringen können.
Und das Datenschutzkonzept gilt 1:1 für jede andere Klinik.
Mhm.
Ja, und dieses Thema, dieses Voneinanderlernen, das funktioniert im Moment sehr viel auf individueller Ebene. Also wir haben dann auch ein Kardiologie-Informationssystem eingeführt und anstatt die Prozesse 1:1 oder von Scratch runterzuschreiben, habe ich in der TUM angerufen und habe gesagt, ey, ich kannte den Oberarzt, wie habt denn ihr das da gemacht? Schickt mir mal eure Prozesse rüber.
Gut, das war aber persönliche Kontakte.
Persönlich.
Man weiß es zufällig, ne?
Genau.
Ist das individuelle Netzwerk. Und wenn ich das richtig verstehe, deine Vision ist es, das zu systematisieren.
Das in eine Systematik reinzukriegen, genau. Ein Leistungsverzeichnis für irgendwas. Warum schreibt jeder sein Leistungsverzeichnis von null auf? Und ich verstehe, dass wir Individualität haben in den Krankenhäusern. Das ist ja mal ganz wichtig. Aber ja, 80% ist Standard. Will nicht jeder hören, aber ich glaube, ist in der Tat so, ja.
Ja. Ich nehme wahr, da ist eine gehörige Portion Begeisterungsfähigkeit für deine Aufgabe.
Große Vision.
Ja, eine Vision. Wo stehen wir da als EKK Plus aus deiner Sicht? Mein Eindruck ist, wenn ich das sagen darf, wir haben die richtige Idee oder die richtigen Ideen zur richtigen Zeit. Das würde ich erstmal behaupten. Du nickst.
Das ist gut, dass du das von außen so wahrnimmst, finde ich.
Ja, wobei, ich bin ja gar nicht so richtig aus. Also, ich habe ja eine vergleichbare Begeisterungsgeschichte für dieses Themenfeld, eben aus dem kommunikativen Blickwinkel. Auch zusammen mit Nils, das ja immer wieder mal so ersponnen in den AKG-Kreisen. Und ich gucke ja jetzt noch, ich habe die hannoversche Brille ein Stück weit auf, aber ich darf ja auch schon ein bisschen intern mitwirken in der EKK. Aber wo stehen wir da, wenn es darum geht, die geballte Kraft auf die Straße zu bringen? Sind wir da?
Also wenn ich vielleicht mal so den gesamten Raum aufmache, dann ist null ist, jeder macht alles für sich. Mhm. Und die große Vision ist ja irgendwann, dass du sagst, du alle kommunalen Krankenhäuser haben ein gemeinsames KISS. Es gibt eine Serverstruktur und sämtliche Admin-Bereiche sind standardisiert und vielleicht eben nicht mehr in den einzelnen Kliniken vorhanden, sondern es gibt ein zentrales Controlling.
Ja.
Da sind wir noch lange nicht. Und ich glaube, das wird auch noch dauern, bis wir da hingehen. Wie du gesagt hast, ich glaube, die Ideen sind da und es kommen immer mehr Ideen dazu. Und wir sind als EKK gemeinsam mit den Mitgliedshäusern die ersten kleinen Schritte gegangen. Da ist ein riesengroßer Weg. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist jetzt nicht, dass wir sagen, ja, wir sehen diesen riesengroßen Weg und diesen langen Weg, den wir noch vor uns haben und versuchen da irgendwie hinzukommen, sondern wir müssen genau diese kleinen Ideen aufnehmen und immer ganz kleine Schritte gehen, weil nur so wird es gehen und es wird nicht gehen mit dem, ab morgen ist der große Wurf da, sondern es wird mit den ganz kleinen Ideen, mit den kleinen Schritten und mit jedem Thema, was jemand einbringt und ich fand das total spannend, also den Tag, den ich heute schon an dem Stand war, kamen die unterschiedlichsten Klinikgeschäftsführer her, jeder mit einer neuen Idee. Was ich total cool finde, weil das genau diese Ideen sind, wenn wir eine nach der anderen realisieren, gehen wir immer in kleinen Schrittchen auf den Weg.
Das passt eigentlich ganz gut zu unserem Messestand, den wir neu gemacht haben. Ist ja auch ein bisschen Sinnbild dafür.
Auf dem Weg.
Auf dem Weg zu sein. Ja genau, es gibt so ein paar Schritte hier auf dem Messestand versteckt. Wer mal vorbeikommt auf einem der nächsten Kongresse oder Messen, wo wir sind, kann die dann mal suchen. So ein paar Footprints, die das auch verdeutlichen. Ne? Ich weiß, du hast so ein bisschen, du bist nicht die Podcast-Affinste, du hast das ja auch schon durchblicken lassen, aber ich glaube, wir sollten nochmal einen machen, vielleicht auch mit den anderen Mitgliedern der Geschäftsführung, wo wir unsere Handlungsfelder, unsere strategischen Handlungsfelder, die wir identifiziert haben, wie wir diese Schritte gehen wollen und in welche Richtung wir die gehen wollen, vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen. Aber an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du mich auch noch mal so begeistert hast für die EKK Plus. Ja.
Danke dir.
Lass uns das gemeinsam mitnehmen. Ich glaube, das ist ein guter Impuls, weil ein bisschen Emotionalität und Begeisterungsfähigkeit in diesen ja durchaus insgesamt schwierigen Zeiten tun uns allen gut. Und da bist du ein total belebendes Element. Vielen Dank dafür.
Ganz lieben Dank, Steffen. Jo. Hat mir Spaß gemacht, obwohl ich nicht so der Podcast-Fan bin.
Ja, mal sehen, wie der nächste wird. Ne?
Danke Tschüss. Dir. Tschüss.
Der 360-Grad-Podcast. Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser.